Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es um Digitalisierung geht, dann ist ja so eines der Themen, die mich wirklich begeistern und für die ich ehrlicherweise brenne, Digitalisierung im Kontext Produktion und Industrie. Und der Name meiner Firma, University for Industry, der verrät das ja auch so ein bisschen, dass das einer der Gedanken war vor ja inzwischen fast 11 Jahren, die mein Mitgründer Wolfgang Huhn und ich hatten, als wir zusammen ins kalte Wasser gesprungen sind und gesagt haben, oh, da gibt's was zu tun im Bereich der Bildung. Und da haben wir gesagt, naja, es gibt was zu tun mit dieser Fragestellung, wie können eigentlich digitale Themen im Industrieumfeld vorangebracht werden. Und damals stand das sehr, sehr stark unter diesem großen Schlagwort Industrie 4.0. Das ist immer noch präsent, aber da kommen inzwischen neue Themen dazu. Das Thema Industrial Metaverse wird sehr, sehr stark vorangetrieben. Und ein weiteres Thema, das in dem Kontext seit einigen Jahren nicht fehlen darf und so wie es viele andere Bereiche der Wirtschaft auch bewegt, natürlich auch das Thema Industrie und Produktion bewegt, ist natürlich das Thema KI. Und ich freue mich deswegen ungemein darüber, dass wir heute so ein bisschen so einen Doppelklick machen dürfen auf das Thema industrielle KI. Und bin ehrlicherweise ein kleines bisschen stolz, dass ich einen, wie ich finde, total tollen Gast gewinnen konnte, der für mich ein Vordenker in diesem Bereich ist und ich glaube, man darf schon noch sagen, so ein bisschen ein führender Experte ist. Und Sie können total gespannt sein. Heute geht es um Industrial AI, wie künstliche Intelligenz die Industrie verändert. Und wir wollen so eine Diskussion heute führen über ja die transformative Kraft von KI die Frage, wie KI im industriellen Kontext diese Transformation vorantreiben wird. Und mein Gast heute ist Boris Scharinger, er ist Innovationsmanager bei Siemens Digital Industries und wie ich schon gesagt habe, ist ein Vordenker auf diesem Gebiet, hat vor nicht allzu langer Zeit das Buch Industrial AI From Pilot to Profit veröffentlicht und ich glaube, das hat um ein Standardwerk auf dem Gebiet zu werden. Lieber Boris, wie gesagt, ich freue mich total, dass du heute da bist und ein bisschen deine Einblicke und deinen Blick auf Industrial AI mit uns teilen wirst.
Ich freue mich auch wahnsinnig, Jan, auf den Austausch und auf unsere gemeinsame Session hier, ja?
Ja, du, bevor wir ins Thema einsteigen, magst du noch so ein bisschen ein paar Worte zu dir sagen, was du so bei Siemens den ganzen lieben langen Tag treibst und wie du auch zum Thema Industrial AI gekommen bist, wie das dein Thema wurde?
Das kann ich gerne tun. Ich habe bei Siemens langjährigen Werdegang hinter mich gebracht, ganz viel in der internen IT auch gearbeitet, immer irgendwo an der Schnittstelle zwischen Innovation und der notwendigen Stabilität, die man braucht, wenn man IT betreibt. Habe einen Ausflug gemacht, einen sehr spannenden auch nach Amerika, war da im internen Audit. Wir haben das interne Audit da schon so gestaltet, dass wir viel das Thema Data Analytics im Audit etablieren, also weg von den Audits, die rein interviewbasiert sind, mehr hin zu Audits, die datengetrieben schon vorbereiten, aber eben auch Audits im Bereich Cybersecurity, im Bereich Softwareentwicklungsqualität und so weiter. Und 2018 bin ich dann schließlich zu Siemens Digital Industries in diese Innovationsmanagement-Rolle gekommen, als Trend-Scout und Startup-Scout. Und da gab es unterschiedliche Themenbereiche und die industrielle KI war einer davon und die war aber noch ganz am Anfang. Da war noch kein ChatGPT da. Da gingen die Dinge alle noch im klassischen Machine Learning ein bisschen langsamer vonstatten. Und ich habe eben schnell festgestellt, hey, wir haben auf der Siemens-Seite unglaublich viele Fähigkeiten. Wir haben tatsächlich das Personal, die Experten, die Data Scientists, aber wenig Marktsichtbarkeit, ja, die Marktsichtbarkeit im Bereich KI, die haben uns die Hyperscaler weggefischt. Und dann habe ich mich eben auch systematisch auseinandergesetzt mit KI-Ökosystemarbeit, mit Positionierungsfragen, mit Qualitätsfragen in der KI. Also was sorgt dafür, dass KI von Siemens anders schmeckt als KI von Hyperscalern sozusagen im industriellen Bereich? Und darüber bin ich eben sehr tief eingetaucht und auch sehr tief eingetaucht in die Arbeit mit Partnern im Markt, ob es jetzt Startups sind oder Systemintegratoren oder Endkunden, die auch wissen wollen, wie ihre Roadmap aussehen sollte. Genau, und aus diesem Erfahrungsschatz und aus diesen Diskussionen ist jetzt viel entstanden, was eben auch Eingang in das Buch gefunden hat.
Ja, cool. Du danke. Ja, und dann lass uns genau ins Thema einsteigen. Wir wollen heute über Industrial AI reden. Lass uns damit anfangen, dass wir mal ganz basic uns die Frage stellen, worüber reden wir? Was ist das? Was ist Industrial AI?
Ja, Industrial AI ist natürlich das Anwendungsgebiet KI in der Industrie, ne? Also sozusagen als Bezeichnung des Einsatzgebietes. Und jeder denkt und assoziiert sofort Produktion damit. Stimmt. KI in der Produktion ist auch wichtig. Ich möchte aber den Bogen noch ein bisschen größer spannen. Also ein ganz erhebliches, wichtiges Gebiet mit viel Potenzial ist vor allen Dingen KI auch im Produktionsdesign. Also wie entwickle ich eine Produktion effizient, die meine Produkte an den Markt bringt, und natürlich das Produktdesign selbst, also alles, was mit CAD, was mit Simulation, was mit PLM-Themen zu tun hat. Also das ist ein relativ breiter Bogen, ne? Produktdesign, Produktionsentwicklung und dann die Produktion selbst.
Und dann ist es ja so, dass an der Stelle, oder wenn man über KI redet, viele ja erstmal an ihren Chatbot, den sie irgendwie im Zweifelsfall im WhatsApp integriert haben oder vom Facebook kennen oder ihren Chatty denken. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist ja wesentlich mehr als das, was wir aus einer Consumer-Sicht an der Stelle kennen. Ja, vielleicht Bilder erzeugen kennt man noch, aber KI ist ja viel mehr. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen?
Ja gut, die KI ist mehr. KI hat ganz verschiedene Einsatzgebiete, die eben auch spezifisch sind für den industriellen Bereich. Aber vor allen Dingen die Herausforderungen im industriellen Bereich sind spezifische. Mhm. Es gibt so das Bonmot, Produktion hat keinen Undo-Button. Ne? Also wenn ein Fehler in der Produktion passiert, dann hat das immer einen Schaden zur Folge, der eine ganze Ecke über dem liegt, wenn ein Fehler passiert in Sachen KI-Anwendung im Social-Media-Bereich als Beispiel. Mhm. Und diese spezifischen Anforderungen, die wir haben an die Qualität von KI im industriellen Bereich, die bezeichne ich eben mit dem Begriff Industrial-Grade AI, also nicht Industrial AI als Einsatzgebiet, sondern in industrietaugliche KI als KI, die so entwickelt wird und wurde, dass sie die hohen Qualitätsanforderungen zum Beispiel an Robustheit erfüllt, die ich im KI, also im industriellen Umfeld brauche. Insofern, wir wissen ja auch alle, dass das autonome Fahren ganz viel mit KI zu tun hat, dass der Level an Qualität, den ich erreichen muss für das autonome Fahren, wirklich eine harte Nuss ist. Ja, also viele Jahre, schon fast Jahrzehnte an Entwicklung, ganz viele ungeklärte Fragen auch noch in der Regulatorik, um eben sich in ein vollautonomes Auto setzen zu können. Und viele Herausforderungen, die wir im industriellen Industrieeinsatz haben, sind weitaus mehr vergleichbar mit der Herausforderung, ein autonomes Auto auf die Reihe zu kriegen, als damit ein KI-Modell zu entwickeln, das mir im Social-Media-Umfeld effizient Werbeanzeigen platziert.
Hm. Kannst du auch noch ein paar Worte sagen zu dem, weil es ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist, so im Produktionsumfeld, wie vielleicht auch einfach ganz andere Daten eine Rolle spielen, die eine Herausforderung sind, und ich vielleicht auch einfach ganz andere Modelle brauche, wie mein Social-Media-Modell, das halt ein bisschen Sprache verstehen muss und im Zweifelsfall noch ein Bild erzeugen können muss?
Ja gut, die Diskussion der industriellen Daten ist tatsächlich sozusagen eine der schwersten und herausforderndsten Faktoren, die auch den Einsatz von KI im industriellen Bereich durchaus bremsen. Das hat damit zu tun, dass diese Daten Maschinendaten, Sensordaten sind in den meisten Fällen. Das ist etwas, was mein Maschinenpark hergibt in einer bestimmten Qualität. was ich nicht leicht beeinflussen und verändern kann. Wenn eine bestimmte Maschine einer Baureihe, vielleicht älteren Datums, bestimmte Datenpunkte nicht ausspuckt, dann ist es ein erheblicher Aufwand, dafür zu sorgen, dass ich diese Maschine umrüste oder in eine neue Maschine investiere. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben hochoptimierte Fertigungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine KI haben möchte, die mir Fehler identifiziert, die ich trainiere auf Fehlererkennung, und ich habe Millionen von gleichförmigen Datensätzen über Gutteile, die täglich über mein Band laufen oder von meinem Band laufen. Und ich habe nur ganz, ganz selten Datenpunkte über fehlerhafte Teile. Dann nützt mir nichts, dass ich Gigabytes und Terabytes an Daten sammle, weil eben Millionen von Gutdatensätzen mir fast nicht helfen, ja, deren semantische Bedeutung für ein Modell ist ganz gering. Wenn ich eben die 3 oder 5 Datensätze pro Monat suche, die einem bestimmten Fehlerbild entsprechen, das dann meine KI in der Zukunft identifizieren soll. Ja? Mhm. Das sind also so typische Herausforderungen, die eben im Social-Media-Bereich sehr anders geartet sind. Ja. Ich sage jetzt mal noch als Beispiel, wenn ein Data Scientist im Social-Media-Bereich feststellt, dass er über einen Datenpunkt nicht verfügt, den er gerne haben möchte, der geschäftlich auch Sinn macht, dann habe ich eine Social-Media-Plattform tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten darauf angepasst, diesen Datenpunkt zu sammeln. Und diese Situation ist halt fundamental anders, wenn ich in eine Produktionslinie schaue, die steht da, die soll möglichst wenig angefasst werden, die ist investiert auf 7 bis 10 Jahre, und wenn ich jetzt die Hand hebe und sage, ich bräuchte da bitte ein anderes Maschinenmodell, weil das Maschinenmodell, das da steht, den Datenpunkt nicht liefert, dann habe ich eine spannende Diskussion mit dem CFO. Ja, und eine anschließende spannende Diskussion mit mehreren Zulieferern.
Genau, ja, und im Zweifelsfall mit der Werksleitung, weil die Maschinenrichtlinie verletzt ist, wenn ich was umbauen muss oder was auch immer.
Ja. Ist auch, genau.
Ja. Jetzt lass uns kurz auch über die Chancen reden, ja, weil sozusagen da gibt es gewisse Herausforderungen, ja, aber es gibt ja wahrscheinlich auch ein großes Versprechen, was mit KI möglich wird. Wo sind da so die großen Highlights, an die man sofort denken sollte, wenn man über KI im ganzheitlich gedachten Umfeld denken, im Industrie denken möchte, also nicht nur Produktion, wie du ja gesagt hast.
Ja gut, es gibt Use-Case-Cluster, die sehr etabliert sind, an die man schnell denkt, die eine gewisse Popularität haben. Ich sage jetzt mal Qualitätsinspektion durch Machine Vision-Lösungen, die eben dadurch, dass sie KI verwenden, ein bisschen flexibler geworden sind oder vielleicht auch ein bisschen genauer als in der Vergangenheit. Das sind jetzt noch Use Cases, die wenig Potenzial haben, Differenzierung zu bringen. Mhm. Genauso wie das Thema Predictive Maintenance. Ich persönlich formuliere die Hypothese, dass Predictive Maintenance Use Cases vor allen Dingen deshalb so populär geworden sind in den letzten Jahren, weil sie in den Primärproduktionsprozess nicht eingreifen, wenn sie fehlerhaft laufen. Ja, also ich mache damit nichts kaputt.
Ich kann es machen, ich kann es ausprobieren. Wenn es klappt, freue ich mich. Wenn nicht, ist auch nichts passiert.
Genau, ja. Ich habe den Produktionsprozess nicht gefährdet, wenn ich einen Predictive Maintenance Use Case ausbringe. Ja. Und diese Balance zwischen Innovation und Stabilität, Vermeidung von Fragilität, wenn ich mit einem Produktionsleiter spreche und sage, ich fasse jetzt deine Maschine an, dann richten sich da die Nackenhaare auf, ja. Mhm. Das ist eben ein permanentes Thema und einer der Hintergründe, warum Predictive Maintenance so populär ist. Aber der kommerzielle Gegenwert von Predictive Maintenance Use Cases ist verhältnismäßig gering. Mhm. Wenn ich jetzt in transformative Use Cases schaue, bin ich ziemlich schnell eher auf der Design Exploration Seite. Was meine ich damit? Ich möchte 2, 3 Beispiele dazu geben. Das erste Beispiel, das uns sofort in den Sinn kommt, ist die Pharmabranche mit Drug Discovery. Ja, wo KI ganz massiv hilft, molekulare Strukturen aufzudecken, die ich produzieren kann, die meinen Wirkstoffkomplex abbilden, die ich möglicherweise auf Nebenwirkungen schon im Vorfeld scannen kann und so weiter. Also dieses ganze Feld baut die Pharmabranche um und ist aber nicht hinten an der Produktionsseite angelangt, sondern vorne an der Produktdesign-Seite, ne? Drug Discovery in dem Fall. Was habe ich noch für ein Beispiel in dem Bereich? unsere Schwesterfirma Siemens Energy, ja, hat zum Beispiel das Design ihrer Gasturbinen mithilfe von Design Exploration deutlich, deutlich verbessern können. Und damit in einem Bereich, in dem sie über einen bestimmten Zeitraum Wettbewerbsfähigkeit am Markt verloren haben, hat dies das wieder aufholen können und die Konkurrenz an der Stelle überholen können. Und das ist diese Design Space Exploration. Im Grunde lasse ich Algorithmen in ganz erheblichem Maße Designvarianten generieren und dann gehe ich mit diesen Designvarianten in die Simulation, simuliere die gegen ganz unterschiedliche Themen durch. Also bei einer Gasturbine zum Beispiel die Maximaltemperatur, die ich ausreizen kann in der Gasturbine. Dann je höher die Maximaltemperatur ist, desto höher ist der Wirkungsgrad der Gasturbine. Ja. Mhm. Gleichzeitig möchte ich aber dafür sorgen, dass die Gasturbinen, dass diese Schaufeln, ne, die Blades, dass die möglichst lange haltbar sind, dass die durch die hohen Temperaturen nicht leiden und ich die nicht alle Jahre auswechseln muss, sondern die 5 Jahre durchlaufen können und so weiter. Und diese ganz unterschiedlichen, zum Teil im Konflikt miteinander stehenden Ziele, die versuche ich durch Simulation zu bewerten und dann optimal zu finden. Und das tue ich massiv, indem ich eben diese Designvarianten simuliere. Und das ist am Ende des Tages nur möglich, wenn meine Simulation durch KI unterstützt und beschleunigt wird. Denn sonst habe ich so viel zu simulieren, dass ich in endlicher Zeit gar nicht zu einem guten Ergebnis komme. Mhm. Und das bildet, also diese Fälle, ein anderes Beispiel ist, Tesla hat ja, das wissen viele von unseren Hörern auch, diese Gigapress installiert und in der Produktion eingeführt. Ne, da wird der Unterbau einer Car-Chassis, der vorher aus 70 Einzelteilen gefertigt wurde, wird hier in einer gigantischen Presse sozusagen aus einem Stück geformt. Mhm. Und wenn ich das tue, muss ich eine Metalllegierung, eine Aluminiumlegierung finden, die auch wieder ganz verschiedene Ziele erfüllt, ganz verschiedene Constraints erfüllt. Und diese Constraints haben sowohl zu tun mit dem Produkt, also es muss eine Legierung sein, die im Auto zum Beispiel durch Salze auf der Straße im Winter nicht angegriffen wird. Und gleichzeitig muss sie Produktionsziele erfüllen. Sie muss nämlich in einem bestimmten Abkühlverhalten in diese Presse eingeschossen werden. Sonst funktioniert das nicht, ne? So ein großes Teil zu formen. Und Abkühlverhalten und Abkühlzeit spielt ja eine große Rolle auch für den Durchsatz der Maschine. Und ja, damit Simulationen durch unterschiedliche Materialkombinationen zu gehen und die Metalllegierung zu finden, die diese Gigapresse möglich macht. Das wäre auch nicht möglich gewesen ohne massiven KI-Einsatz. Und das sind Beispiele, wo Unternehmen sich wirklich auf den Hosenboden setzen und sagen, mit welchen Tools schaffen wir uns einen echten Wettbewerbsvorteil vor der Konkurrenz.
Das heißt, es sind aber ja wesentlich tiefergehende, aber durchaus auch komplexere Herausforderungen als das, was ich, wenn ich in einem Büro Alltag bin, wo ich halt wahnsinnig viel Produktivität heben kann, dadurch, dass ich ja einen einfachen Chatbot verwende, dadurch Abläufe optimiere oder im Zweifelsfall noch einen einfachen Agenten baue. Das ist ja schon ein viel tiefgreifender Eingriff auch in Kernkompetenzen an der Stelle, oder?
Das würde ich auch sagen. Natürlich gibt es viele Bereiche der Alltagsproduktivität. Und es gibt natürlich interessantes Produktivitätspotenzial auch so im Bereich der Serviceprozesse. Also ich sage jetzt mal Support und Ticketbearbeitung, ja, wo die großen Beratungen auch dieser Welt immer sagen, wow, da ist 20%, 30%, 40% Produktivität drin. Dann gibt es natürlich viele Auguren, die sagen, in der Softwareentwicklung, in der Codegenerierung tut sich gerade viel. Das sind spannende Einsatzbereiche, die im Regelfall helfen, also im Produktivitätszuwachs toll, aber nicht differenzierend.
Das kann jeder machen.
Ja. Würde jetzt aus meiner Sicht auch für eine Buy-Strategie sprechen, ne? Dass ich sage, da kaufe ich mir jetzt die Tools und Lösungen am Markt, während man in dem Umfeld Material Discovery etc. zum Beispiel sehr viel mehr R&D-Eigenleistung, sehr viel mehr Make anstreben würde.
Bevor wir drauf schauen, sozusagen, wie wie ich das dann umsetze, was ich tun muss, noch vielleicht mal so eine Tangente, weil ich die ganz spannend finde. Und wir haben uns da ja auch schon öfter drüber unterhalten, nämlich die Frage, diese Industrial AI und dieses Industrial Metaverse und digitale Zwillinge, das ist ja irgendwie auch vernetzt. Lass uns da gerne mal einen kleinen Exkurs machen, weil das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, wie da verschiedene Dinge und Technologien ineinander greifen. Kannst du uns da ganz kurz einen Ausblick auch geben?
Ganz kurzen Ausblick und dann gerne mehr auch für die Hörerschaft in dem fabelhaften Coursera-Training, das wir dafür zusammen entwickelt haben. Mhm. Gut, also ein digitaler Zwilling im Kern ist ja die Möglichkeit, eine bestimmte Komponente zu simulieren. Ja, dass ich sage, ich habe hier eine digitale Repräsentation eines Elektromotors, eines Antriebs, der mir vielleicht ein Förderband antreibt oder ein Roboter. Und in dieser digitalen Repräsentation habe ich Simulationsparameter, Modelle, Kalibrierung, sodass ich durchgehen kann auf der Fehlersuche oder für die Optimierung von Maschineneinstellungen etc. Und natürlich spielt immer dann, wenn Simulation zum Einsatz kommt, KI eine Rolle, weil sie Simulation beschleunigen kann. Oft hat es einen Preis. Ich bin ein bisschen ungenauer, wenn ich mithilfe von KI simuliere. Was habe ich auf der positiven Seite? Große Zeitvorteile. Ich schaffe sozusagen das, was ich mit klassischen Solvern simuliere, mit Ausrechnen von linearen Gleichungen. Das schaffe ich durch KI-Modelle so zu komprimieren, dass ich die Simulationsergebnisse deutlich schneller habe. Was zum Beispiel wichtig ist, wenn ich Design Space Exploration mache und durch 10.000 Varianten eines Designs durchiterieren möchte als Beispiel. Ne? Also, digitale Zwillinge profitieren von KI, weil wir Simulationsvorgänge beschleunigen, können natürlich Datenkonstellationen auswerten können, Muster entdecken können, die wir vielleicht jetzt durch eine rein grafische Visualisierung und menschliche Analyse nicht entdecken würden. Auf der anderen Seite befeuern digitale Zwillinge die Entwicklung von KI-Modellen, weil sie entweder die Daten generieren, synthetische Daten generieren, mit denen ich dann KI trainieren kann, oder weil sie noch direkter beitragen, im Reinforcement Learning eine Belohnungs- oder Bestrafungsfunktion abzubilden, die dann meinem KI-Modell sagt, die Entscheidung war jetzt eine gute Entscheidung, die zur Optimierung beigetragen hat, und die Entscheidung war jetzt eine schlechte Entscheidung, weil sie die Situation sozusagen verschlechtert hat. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben, dass das vielleicht ein bisschen beleuchtet. Ein digitaler Zwilling kann eine fotorealistische Visualisierung sein, ne, eines Werkstücks zum Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Ingenieur, der konstruiert ein Werkstück, das dann in einer Presse oder in einer CNC-Maschine anschließend gefertigt wird, und eine KI, die draufschaut, und die soll da Qualitätsdefekte identifizieren. Und heute im allgemeinen Vorgehen ist die Entwicklung der KI daran verknüpft, dass jemand in die Produktion geht, sich diese Werkstücke nimmt, sie fotografiert, vor allen Dingen die fehlerhaften, und in den fehlerhaften Werkstücken die Fehler labelt, so markiert, dass ich dann ein Modell darauf trainieren kann, diese Fehler anschließend zu entdecken. Und wenn ich jetzt arbeite mit einer digitalen Repräsentation des Werkstücks, ja, also einem virtuellen Modell, auf das ich eine metallische Oberfläche lege, auf das ich im Virtuellen Fehlerbilder projiziere und dadurch Fehlerbilder synthetisch generiere, mit denen ich die KI trainieren kann, dann bin ich in der Lage, ein KI-Modell zu entwickeln, das die Fehler identifiziert, bevor diese Werkstücke zum ersten Mal schon vom Band laufen.
Damit überkommst du auch das Problem, was du vorhin ja beschrieben hast, wo du sagst, wenn ich halt selten Fehler habe, kann ich sie machen. Und
richtig.
Dann erzeugst du ganz synthetische Fehler.
Ja.
Und dadurch kann ich auf einmal in einem Umfeld arbeiten, wo ich vorher nicht die Chance hatte, mit digitalen Prozessen zu arbeiten, richtig?
Genau, und da muss ich dann nicht 6 Monate lang warten, sodass meine Piloten
bis ich 6 Monate
endlich. Richtig, ja.
Ja.
Oder bis ich eben die KI trainiert habe überhaupt. Ja. Und dann ich kann die KI schon mit einem relativ guten Ergebnis am Tag 1, beim Werkstück 1, das physisch vom Band läuft, zum Einsatz bringen, ja. Und das industrielle Metaverse, das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die uns am Herzen liegt und mir am Herzen liegt, weil, also wenn ich auf ein Digital Twin schaue, habe ich normalerweise ein Digital Twin einer Komponente, eines Elektromotors, ja. Und damit kann ich natürlich simulieren und optimieren auf einer Komponentenebene. Das heißt, ich werde immer irgendwo ein Suboptimum finden. Denn der elektrische Antrieb, der steht ja nicht für sich selbst, der ist ja in ein System eingebaut. Der ist vielleicht in einer CNC-Maschine eingebaut. Okay, wenn ich jetzt die CNC-Maschine simulieren möchte, dann muss ich schon ganz viele Digital Twins von ganz vielen Komponenten miteinander zusammenbringen. Und jetzt ist aber so, dass die CNC-Maschine nicht für sich alleine steht, sondern die CNC-Maschine ist Teil einer Produktionslinie oder eines Produktionsvorgangs. Und diese Produktionslinie steht in einem Werk zusammen mit anderen Produktionslinien und Intralogistik. Und wenn ich jetzt Hunderte und Tausende von Digital Twins miteinander in einen Zusammenhang bringen möchte, um nicht mehr auf einer Komponentenebene zu optimieren, sondern um auf einer Systemebene zu optimieren, um auf der Ebene der gesamten CNC-Maschine oder der gesamten Produktionslinie oder des gesamten Werks zu optimieren, dann brauche ich ja eine Aggregationsplattform für Digital Twins. Und diese Digital Twins können auch nicht alle aus demselben Autorentool kommen. Die können nicht alle aus dem einen Siemens-Tool kommen. Sondern ich brauche einen Standard, bei dem mit dem ich Digital Twins von unterschiedlichsten Herstellern, von Komponenten und Maschinen und Systemen etc. auf eine Plattform bringe, in einen Zusammenhang bringe, um auf der Systemebene anzugreifen. Und das ist de facto die Vision und die Aufgabe und Mission des industriellen Metaverses.
Ich glaube, an der Stelle kann man nur sagen, sozusagen, lass uns das am Schluss auch machen, wenn wir ein paar Hinweise geben, wie man weiterhören kann. Ich glaube, mit dem Thema IMV, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollten Sie sich auch beschäftigen, weil das ist wahnsinnig spannend. Ja. Aber Boris, wenn wir jetzt den Bogen wieder zurück auf das engere Thema Industrial AI setzen, ja, und so ein bisschen auch in den Diskussionen, die du mit euren Partnern und Kunden im Siemens-Umfeld und vielleicht auch Siemens intern führst. Was sind so die Herausforderungen, vor denen Unternehmen auch stehen und wie müssen die auch über dieses Thema nachdenken? Welche Fähigkeiten müssen die aufbauen? Welche Änderungen müssen die machen, um erfolgreich eine Industrial AI so einzusetzen, dass es wirklich transformativ wird? Weil ich glaube, das ist ja vorhin sehr, sehr klar geworden. Es geht nicht darum, einen Chatbot zu machen, um irgendwie ein bisschen besser den Support zu machen, sondern es gibt da die Chance, wirklich substanzielle Unterschiede im Geschäftsmodell am Ende aufzubauen. Aber was muss ich als Unternehmer, als Unternehmen machen, um das einsetzen zu können?
Ich schaue ganz gerne auf das, was ein Unternehmen etablieren muss. Das cluster ich ganz gerne so im Wesentlichen in 5 Blöcke. Ich muss natürlich das Thema Talent auf die Reihe bekommen. Ne? Ich brauche Zugang zu KI-Experten, Spezialisten. Ich brauche aber auch eine Mitarbeiterentwicklung und Aktivierung in der Fläche. Das Thema industrielle KI zieht sich durch alle Unternehmensfunktionen, zieht sich auch ins Accounting rein, zieht sich in den Service rein, zieht sich ins Procurement rein. Da ist schon wichtig, dass alle Mitarbeiter dann Blick drauf entwickeln, verstehen, welche Werkzeuge neu in ihren Werkzeugkasten hinzukommen, um das Produktivitätspotenzial dann auch anzugehen. Also Aktivierung und Mitarbeiterentwicklung in der Breite, aber dann eben auch systematisch Zugang erarbeiten zu Spezialisten. Das ist das Thema Talent. Das zweite Thema ist Zugang zu Daten schaffen und 2, 3 Herausforderungen in dem Kontext haben wir schon erwähnt. Eine umfassende Datenstrategie beschäftigt sich natürlich mit der Frage, wo helfen synthetische Daten, wie ist meine Datenqualität, wie sind meine Datenstrukturen, wo sind meine Datentöpfe, wie kann ich die leveragen, wie kann ich die einsetzen, um KI zu befeuern, die dann für mich einen Unterschied macht. Auch Kooperationen, ne? Sicherlich eine schwierige, kulturell auch schwierige Frage für die deutsche Wirtschaft, in Datenkollaboration hineinzugehen, Daten zu teilen, die schwierigen Aspekte von Trade Secrets, die sich in diesen Daten befinden, von Intellectual Property, das man schützen möchte. Das ist etwas, was man sich erarbeiten muss und hat mehrere Geschmacksrichtungen, hat auch einen kulturellen Aspekt der Bereitschaft zu teilen. Zugang dann zur Technologie selbst, das hat was mit Make and or Buy Decisions zu tun, mit der Frage Open Source Modelle, kommerzielle Modelle, wo setze ich was am besten ein? Und habe ich Partnerschaften, habe ich Verträge mit Anbietern, die mir da weiterhelfen. Dann das Thema KI-Governance. Hattest du ja auch schon eine Podcast-Folge zu dem Thema. Es hat im industriellen Umfeld natürlich noch ein paar tiefergehende Aspekte, nicht ganz so ethisch, sage ich jetzt mal, aber das Thema Qualitätsmanagement, Robustheit von KI. Wie teste ich das? Wie messe ich das? Wie mache ich das transparent? Sind ganz wichtige Aspekte von KI-Governance für den industriellen Bereich. Und dann last but not least das Thema MLOps. Also eine komische Abkürzung, die im Wesentlichen über die Fähigkeit spricht, KI zu betreiben. Und da möchte ich noch eine Anmerkung platzieren. Wir haben in Deutschland ganz viele Partner- und Ökosystemstrukturen, die mir in der Projektphase helfen, KI zu entwickeln.
Ne? Also in dieser Phase, wo ich anfange und wo ich die Schritte gehe.
Und auch erste Modelle und Use Cases entwickle. Ja, also da haben wir Applied AI, da haben wir die Fraunhofer Institute. Ja, nur ich muss anschließend KI-Modelle betreiben. Ich muss die monitoren, ich muss sie nachtrainieren. Und diese Betreiberstrukturen, ja, also in der IT- und Softwareentwicklung hat man irgendwann mal gesagt, wir haben die Programmierer und Entwickler, die Fragilität ins System bringen, weil sie am laufenden Band durch ihre Entwicklerarbeit Dinge verändern. Und wir haben die Admins und Server-Admins, die schauen, dass das System unangetastet bleibt. Ja. Und um diese beiden Welten zusammenzubringen, haben wir DevOps geschaffen als Disziplin. Schon fast eine eigene Podcast-Folge wert. Und im KI-Bereich brauchen wir was Ähnliches. Wir brauchen die Data Scientists, die Modelle entwickeln. Prima. Und wir brauchen aber auch die Operators, die in der Lage sind, kontinuierlich Modelle zu monitoren, zu aktualisieren, damit umzugehen, dass es Data Drift gibt, dass es Model Drift gibt, also Veränderungen in der Umgebung, Veränderungen in den Daten, die dafür sorgen, dass die Modelle plötzlich nicht mehr gut performen. Und dann muss ich handeln und damit muss ich aufdecken, damit muss ich umgehen und da muss ich die prozessualen, organisatorischen und Toolstrukturen für schaffen.
Um halt das Ganze eben nicht als Projekt zu haben, sondern diese Langfristigkeit, die ich dann in einem industriellen Kontext, wo man eben dann doch eher mal in der Dekade denken muss, je nach Industrie, ne?
Ja, richtig. Ganz genau.
Ja, lass uns gegen Ende noch vielleicht einen Blick auf das Thema werfen, so ein bisschen nochmal das große Ganze, ja. Und in deinem Buch gehst du ja auch sehr stark auf diesen transformativen Charakter das Ganze ein. Und du bist ja auch davon bewegt, was für Chancen Industrial AI einfach bringt. Wenn du so ein bisschen nach vorne schaust und Richtung Unternehmen denkst, warum ist das ein tolles Thema? Warum sollten sich die Entscheider in den Unternehmen mit Industrial AI beschäftigen? Und wo siehst du da einfach so die größten Chancen?
Die größten Chancen sehe ich wirklich, dass wir die Flexibilität von Produktionsprozessen auf der einen Seite erhöhen. Ja, also KI als Mustererkennungs-, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, als Mustererkennungsinstrument hilft uns, eine ganze Ecke mehr Flexibilität in bestimmte Strukturen zu bringen. Der humanoide Roboter, der mit KI betrieben ist, sozusagen das Extremversprechen der Universalität, ja, in der Produktion. Und diese Flexibilität suchen wir alle. Ne? Wir suchen Möglichkeiten, die Losgrößen kleiner zu machen. Wir suchen Möglichkeiten, mit Supply Chain Risiken umzugehen. Ja, plötzlich sind bestimmte Teile nicht mehr am Markt verfügbar. Ich muss meine Produktion umstellen auf andere Teile. Und das will ich nicht hardcodiert durch Programmierung tun. Da will ich KI-Mechanismen so viel wie möglich einsetzen, um möglichst wenig Änderungsaufwand im täglichen Leben dann zu haben oder mit dieser Veränderung effizient umgehen zu können. Und dann natürlich Produktdesign. Dieses Thema Design Space Exploration, von dem ich schon gesprochen habe, bessere Designs, nicht nur bessere Designs der Produkte selbst, sondern auch bessere Designs der Produkte, um sie effizienter produzieren zu können. mit weniger Ressourcenaufwand. Also das ist der große strategische Rahmen, das ist das Wertversprechen, das die KI im industriellen Bereich mit sich bringt. Und Entscheider sind natürlich aufgefordert, das klar auch zu analysieren und zu sagen, vielen Dank für die Ideenliste von 120 Use Cases, die ihr, lieber Mitarbeiterschar, entwickelt habt. Aber welche dieser 120 Use Cases zahlen denn jetzt wirklich ein auf das, was für uns strategisch und differenzierend wirkt? Und ich sag nicht, mach den Chatbot nicht. Und ich sag nicht, mach die KI-unterstützte Ticketbearbeitung nicht. Ich sag nur, lasst uns bitte den Aufwand, die Ressourcen, das Talent, das wir auf unserer eigenen Payroll haben, bitte dort einsetzen, wo wir in der Lage sind, differenzierend zu wirken.
Mhm. Ja, so ein bisschen das eine auch machen, aber das machen, was wirklich differenzierend ist, fokussiert machen, oder?
Fokussiert machen, und im anderen Bereich kann ich Buy- und Partnering-Strategien fahren. Ja, da kann ich mir dann eben auch den Co-Pilot von Microsoft holen oder was auch immer dann sozusagen die Lösung ist, und das sozusagen ganz undramatisch als Sourcing einer IT-Lösung oder einer AI-Lösung am Markt fahren.
Mhm. Ja. Boris, ich glaube, wir könnten jetzt nochmal anderthalb Stunden machen. Ich bin schon immer überlegen, ob ich mal noch so einen Ableger-Podcast mache, wo ich einfach mit meinen Experten so lange rede, bis die Zeit auf ist. Solche Formate gibt es ja auch. Aber ich hab einen Stammhörer, der schimpft mich immer, wenn wir zu lange machen. Deswegen müssen wir so ein bisschen die Kurve bekommen. Ja.
Alles gut.
Vielen Dank für diesen, ich glaube, total umfassenden, total tiefen Einblick ins Thema Industrial AI. Wenn du nochmal so ein ganz klein bisschen Revue passieren lässt, wir sind ja mit einfach mal der Frage gestartet, was ist denn das? Ja, und haben dann ganz verschiedene Aspekte und Querverweise gemacht. Was sind für dich, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, so drei Sachen, die sie mitnehmen dürfen, die sie sich merken dürfen, wenn sie in Zukunft über Industrial AI nachdenken?
Was ich wirklich wichtig finde, ist die Frage, einen strategischen Rahmen zu setzen. Ja, wo, in welcher Höhe wird investiert? Wird investiert, um Fähigkeiten zu schaffen in einem Unternehmen, oder wird nur auf einer Use-Case-Ebene investiert, wenn ich weiß, es gibt einen Return on Invest, und ich muss da eine Balance finden. Und es ist wichtig für Entscheider, dass beide Aspekte, ne, Return on Invest von Use-Cases, aber eben auch die Basis legen, die Datenstrategie erarbeiten. Das muss man auf die Reihe kriegen. Ja. Und dann die Erwartungen erden. Industrie folgt anderen Investitionszyklen. Industrie hat immer den Aspekt der physischen Assets. Nicht nur im Hinblick auf, es geht was kaputt, wenn die KI falsch entscheidet, sondern auch physische Assets im Sinne von Investitionsgüter. Das hat eine spezielle Mechanik, eine spezielle Business Case Mechanik. Und deshalb, wenn wir unsere Erwartungen daran ein bisschen kalibrieren, dann laufen wir auch nicht alle mit einer Fleppe durch die Gegend und sagen, Deutschland und Europa verliert den Anschluss oder die Industrie verliert den Anschluss. Social Media ist anders in den Skalierungsstrukturen als die Industrie, und wir müssen uns da nicht verstecken. Und das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen. Und dann, wenn man diese Strukturen einigermaßen verstanden hat auf der Entscheidungsebene, dann sind es natürlich die Leute, die ich befähige, die ich mir an Bord hole, die den großen Unterschied machen.
Ja, du, vielen Dank. Mit dem letzten vor allen Dingen sprichst du mir aus dem Herzen, und da sind wir beide ja auch
unterwegs.
Sehr passionate, ja, da sind wir sehr leidenschaftlich unterwegs. Ich glaube, in diesem Sinne, das ist eine wunderbare Überleitung. Ich habe ja am Schluss immer die Frage an meine Gäste, was kann man sich denn anschauen oder lesen oder hören, um noch ein bisschen mehr zu dem Thema zu erfahren? Und ich glaube, da ist es sehr offensichtlich, was gleich kommen wird als Empfehlung. Aber was empfiehlst du denn, wenn ich mehr wissen möchte über das Thema Industrial AI?
Also sicherlich das Buch Industrial AI from Pilot to Profit. Ich habe natürlich jetzt an vielen Stellen quasi auch zitiert, oder das, was wir schon besprochen haben, ist nochmal ausgiebiger dargelegt, sowohl auf der Ebene der Strategiefindung, der Priorisierung, aber eben auch gewürzt mit sehr, sehr vielen Fallbeispielen, aus denen man sich immer so ein bisschen was mitnehmen kann. Ja? viele Startups, die ich beschreibe mit ihren Lösungen, die eben in bestimmten Funktionen eines Industrieunternehmens, nicht nur Produktion und Produktdesign, sondern eben auch die Supportfunktionen, wo ich eben beleuchte, welchen Unterschied KI heute schon macht, ja. Und dann finde ich tatsächlich das, was wir zusammen auch erarbeiten konnten im Umfeld Industrial Metaverse, klasse. Warum? Weil viele Menschen das Industrial Metaverse so assoziieren mit, oder gibt es eine 3D-Visualisierung und da setze ich irgendwie so eine 3D-Brille auf. Aber die fundamentale Leistung, ne, dass wir von einer Komponenten-Suboptimum-Ebene auf eine systemische Ebene hochgehen, um das Metaverse, Industrial Metaverse und sein Potenzial zu verstehen, da gibt es eben diesen wunderbaren Industrial Metaverse-Kurs auch auf Coursera, den ich unseren Hörern in der Industrie wirklich wärmstens empfehlen kann.
Ja, du, danke für die beiden Tipps, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die beiden Dinge verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes, also das Buch von Boris und den AMV-Kurs von Siemens, den es bei Coursera gibt. Ich würde noch eine dritte Sache hinzufügen. Es gibt auch einen wunderbaren Podcast mit Roland Gamberg, ein Siemens-Kollege von Boris zum Thema Industrial Metaverse. Den verlinke ich Ihnen auch noch. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für einen sehr, sehr spannenden Ritt durch das Thema Industrial AI, lieber Boris. Danke, dass du heute Zeit für uns hattest.
Danke an dich und auch danke an die Hörerschaft.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.